SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova. Einmal in einem anderen Land arbeiten, das haben Sie sich vielleicht auch mal gewünscht, aber den Job kündigen und auswandern, diesen Schritt traut man sich dann doch oft nicht. Heike Brassus hat sich's getraut. Sie ist nach Ecuador und hat dort fast 3 Jahre als Lehrerin gearbeitet und Deutsch unterrichtet. Wegen der weltweiten Pandemie ist sie vorzeitig vor wenigen Wochen wieder zurückgekommen und über ihre Erfahrungen in Ecuador sprechen wir in dieser Sendung. Guten Abend, Frau Brassus.
Guten Abend.
Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt in Ecuador arbeiten. Bekomme ich da schnell einen Job?
Naja, ganz so war es nicht, wie Sie jetzt gesagt haben, dass ich den Job gekündigt habe, sondern es gibt von Deutschland aus die Möglichkeit, dass Lehrer ins Ausland geschickt werden. Und meine Stelle als Lehrerin wurde mir hier reserviert. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt nichts anderes überlegt hätte oder was ich auch nicht getan habe, kann ich jetzt im nächsten Schuljahr, so denn Corona will, wieder mit meiner alten Stelle weitermachen.
Sie haben sich also schon von Anfang an ein bisschen gewünscht, auch dann wegzufahren.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war der erste Eindruck, als Sie tatsächlich in Ecuador standen, auf dem Boden dort?
Also das war wirklich sehr schön, weil die Schule, die hat für mich gesorgt wie für ein kleines Kind, was ich noch nicht selber helfen kann. Und ich bin da abgeholt worden vom Flughafen und die Schule hat eine Wohnung für mich organisiert gehabt. Da stand auch schon so schönes landestypische Obst auf dem Tisch und ja, wir haben uns sehr willkommen geheißen. Also ich bin ja mit unserem jüngsten Sohn dahin gefahren und ja, das war schon wunderschön eigentlich.
SWR 2 Tandem heute mit Heike Brassus. Sie ist zum Arbeiten nach Ecuador gegangen. Und wegen der Corona-Krise sind Sie jetzt wieder zurück. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie wieder hier in der Heimat gelandet sind?
Endlich Laugenbrezeln. Ja, das ist, darauf habe ich mich echt gefreut. Und eigentlich, also in Wirklichkeit war es so, wieder in so einer gewissen Form von Sicherheit zu sein. Die es einfach so in Ecuador in den letzten Tagen oder Wochen gar nicht gegeben hat.
Sie sind ja nicht freiwillig zurückgekommen.
Naja, also es wäre so gewesen, Ende Juli endet mein Arbeitsvertrag. Und der Plan war, dass ich dann so im August wieder zurückkomme, weil ich ja im September dann wieder in Deutschland anfange oder weitermache zu arbeiten. Und ich bin wegen der Corona-Krise jetzt früher zurückgekommen. Und es gab dann einen Flug, das Auswärtige Amt hat mich immer über Rückholflüge informiert. Und dann habe ich mit dem Bundesverwaltungsamt fürs Auslandsschulwesen, den habe ich geschrieben, ob das in Ordnung ist, wenn ich vorzeitig zurückgehe. Und die haben mir das okay gegeben, unter der Voraussetzung, dass die Schulleitung dem zustimmt. Das war alles dann kein Problem, weil ja auch der Unterricht nur online stattfindet. Und ich war ohnehin nicht mehr in Guayaquil, wo ich gewohnt habe, weil bis dahin bin ich gar nicht mehr gekommen.
Guayaquil, das ist ja die größte Stadt in
genau,
Ecuador.
Genau, und
ja.
da ist es auch am schlimmsten, was Corona anbelangt. Da war ich ja nur noch jetzt in der letzten Woche. Aber ich habe vorher von Quito aus unterrichtet und dann dachte ich, ob ich jetzt von Quito aus unterrichte oder von Baden-Baden aus, ist ganz egal. Und ja, so hat es dann auch wunderbar geklappt.
Ja, und Sie unterrichten ja jetzt genau online, Deutsch. Wie funktioniert das? Wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an?
Also wir sind jetzt gerade so dabei, da hineinzuwachsen. In Guayaquil ist es so, dass das Schuljahr jetzt erst angefangen hat. Wir sind ein halbes Jahr versetzt zum deutschen Schuljahr. Und normalerweise hätten wir im April angefangen mit dem Schuljahr. Da ist jetzt der Schuljahresbeginn verzögert worden auf den Juni und wir haben jetzt gerade erst angefangen und sind jetzt in der zweiten Woche und die erste Woche war schon mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden, aber ich glaube, wir sind all dem sehr positiv gegenüber und wir als Lehrer sind halt sehr geschult worden, auch was die Plattformen anbelangt oder die Kommunikation mit den Schülern und ja.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Kommen denn wirklich alle Schülerinnen und Schüler zum Unterricht? Also haben Sie alle einen Internetzugang überhaupt, dass Sie mit Ihnen jetzt an diesem Deutschunterricht teilnehmen können in Ecuador?
Ja, die Schule, an der ich unterrichte, ist eine private Schule und Privatschulen können sich wirklich nur die besser Verdienenden in Ecuador leisten. Und das Klientel an unserer Schule, die Schüler sind Kinder von Menschen, die wissen, dass wir als Deutsche eine gute Bildung anbieten und denen das eben auch sehr wichtig ist. Die Schulpflicht in Ecuador geht nur bis die ersten 6 Jahre. Also bis die Kinder 13 sind und danach ist es wirklich freiwillig. Es gibt auch öffentliche Schulen und die haben in der Tat wirklich genau das Problem, das Sie angesprochen haben, dass eben die Eltern ihre Kinder nicht technisch so ausstatten können, dass sie dem Unterricht folgen. Und wie das da jetzt gehandhabt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber bei uns an der Schule ist es tatsächlich so, dass auch wirklich die Eltern jetzt wenn die 3 Kinder haben, jedem einen Computer angeschafft haben.
Wir müssen auf jeden Fall auch noch mal auf die Corona-Krise in Ecuador schauen. Corona hat Ecuador tatsächlich sehr hart getroffen. Die Menschen dort sind dem Virus quasi ausgeliefert, also zumindest das, was man in Bildern oder in Videos sieht. Was kriegen Sie denn alles mit?
Also was wir da mitbekommen haben, ist, dass die Leute sehr verängstigt sind, dass die auch sehr vermummt rumlaufen. Auch in der Öffentlichkeit laufen alle mit Masken rum. Und auch diese Plexiglas-Masken haben sie alle. Und die Leute sind auch sehr auf den Abstand bedacht und schimpfen auch. Also ich war dann zum Beispiel in Quito, habe ich jetzt da 7 Wochen, war ich gestrandet bei einer Familie. Die hatten 4 Hunde und 4 große Hunde müssen auch mal ausgeführt werden. Dann sind wir immer morgens, bevor es hell wurde, um 5 Uhr sind wir schon losgegangen, dass wir so eine kleine Runde machen konnten mit den Hunden, was auch nicht erlaubt war natürlich. Aber wenn uns jemand gesehen hat, waren die dann ganz aggressiv, haben gesagt, wir sollen zu Hause bleiben, es ist nicht erlaubt und so.
Aber ist es nicht auch verständlich, weil das Gesundheitssystem ist da ja komplett überlastet gerade?
Ja, und ist natürlich immer so, wenn man Geld hat, hat man auch bessere Chancen auf eine gute Behandlung. Aber im Augenblick ist wirklich gerade in Guayaquil die Situation so, dass auch zum Beispiel Bekannte von mir, die hat dann einen Bekannten gehabt, der Corona hatte und die waren sehr wohlhabend und mussten dann trotzdem mehrere Tage warten auf so ein Sauerstoffgerät zum Beispiel. Also wirklich die medizinische Versorgung ist nicht wirklich gewährleistet.
Und wie war das bei Ihnen? Bestand da das Risiko, dass Sie dann auch nicht mehr ausreisen können?
Ja, das hat immer, also es war dann halt immer so die Frage, wird es einen Flieger geben? Und die ganze Zeit vorher war es so, dass das Auswärtige Amt hat Flieger angeboten von anderen Ländern. Also ich hätte nach Madrid, Stockholm, Rom, sowas fliegen können. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich hätte fliegen können, da gab es halt Flieger. Aber es gab dann eben hauptsächlich die Plätze für die entsprechenden Landsleute. Und wenn da noch ein Platz frei gewesen wäre, hätte man den mit Deutschen auffüllen können.
Wie erleichtert waren Sie, als Sie endlich im Flieger saßen?
Als ich im Flieger saß, war ich im ersten Moment gar nicht erleichtert, sondern sehr verwundert, weil vorher in Guayaquil am Flughafen, da waren diese Beschränkungen, die waren unglaublich. Also unser Gepäck ist mit Ozon bestrahlt worden, wir mussten immer den Abstand halten, natürlich alles mit Masken. Und ich habe erwartet, in dem Flieger sitzen wir jetzt so, dass immer ein Platz auch frei ist, aber wir waren da zusammengepfercht. Also jeder Platz war ausgenutzt und da war ich erstmal total überrascht. Ja, und mehr überrascht als erleichtert. Aber erleichtert war ich dann, als ich zu Hause ankam.
Haben Sie auch gemerkt vielleicht, dass Deutschland Ihnen irgendwo fremd geworden ist? Sie waren ja über 2,5 Jahre dort in einer ganz anderen Kultur.
Nee, das ist mir nie fremd geworden. Das war immer, ja, ich war zwischendurch einmal kurz da und habe einfach auch gespürt, dass es hier meine Heimat ist.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heike Brassus ist heute bei mir zu Gast. Sie ist aus Deutschland nach Ecuador gegangen, um dort zu arbeiten. Frau Brassus, warum denn ausgerechnet Ecuador?
Da habe ich eine Zusage bekommen.
Okay, Sie konnten sich also nicht aussuchen.
Also es ist so, wenn man sich auf die Liste stellt vom Bundesverwaltungsamt also Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen, da hat man zuerst mal die ganze Welt und man kann bestimmte Regionen ausschließen. Das habe ich nicht gemacht, ich habe aber schon gesagt, am liebsten Südamerika. Und ja, und dann kam eine Zusage von Ecuador und die habe ich dann genommen.
Sie standen ja eigentlich hier die ganze Zeit in Baden-Baden mitten im Leben und trotzdem haben Sie diesen Schritt gemacht, auszuwandern, woanders zu arbeiten, wo das Leben ganz anders ist, vielleicht auch deutlich schwieriger als hier. Warum haben Sie diesen Schritt gewagt?
Das war so, als ich selber noch in der Schule war, da gab es wohl, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das war ein Austauschschüler. Und er saß im Bus ganz oft neben mir. Und das war so ein großer Mensch, der irgendwie anders gewirkt hat als wir alle, als alle anderen Schüler und Schülerinnen in deinem Bus von meiner Schule. Und dann habe ich gehört, der kommt aus Südamerika. Und das war eigentlich der Grund, warum ich da immer hin wollte. Ich kann das gar nicht anders.
Sie hatten immer dieses Bild von diesem einen Menschen.
Ja, ich habe auch niemals in meinem Leben habe ich ein Wort mit dem gesprochen. Also der war einfach im Bus und hat so eine andere Atmosphäre verbreitet. Und da ist das in mir so entstanden. Und ja, also plausibler kann ich es einfach nicht erklären.
Wie haben Sie denn sich Ecuador oder Lateinamerika vor Ihrer Reise vorgestellt?
Grün. Also sehr grün. Ich glaube, ich habe mir vor allem den Amazonas vorgestellt und an die anderen Klimazonen habe ich gar nicht gedacht. Also für mich war mehr so grün im Vordergrund.
Und was war danach für Sie die größte Überraschung? Was haben Sie dort erlebt, gesehen, was Sie vorher nie gedacht hätten, dass Sie das erleben?
Ja, eben dieses Grün, also im Amazonas zu sein, das war wirklich für mich wie in einem anderen Leben zu sein. Und ja, da bin ich dann auch öfter hingereist, haben wir so Exkursionen gemacht und ja, so mit dem Leben an sich konfrontiert zu sein, auch mit dem, was gefährlich sein kann im Leben und wo man sich nicht absichern kann. Und auch, wenn man weiß, dieses Moskitonetz heute Nacht wird mir keine Garantie geben, das war ganz besonders für mich. Und auf diesen Vulkanen, also Ecuador hat ja viele Vulkane und in so einer großen Höhe zu sein und mich so zu fühlen, wo ich denke, ja, so wird man sich wohl auf dem Mond fühlen, also in 5000 Meter. Und 5000 Meter am Äquator in den Anden ist was anderes als irgendwo, wo Schnee liegt. Also da, ja, das waren so die zwei Gegenden, die mich ganz besonders beeindruckt haben.
Wie sah es denn insgesamt mit Ihren Spanischkenntnissen aus?
Ich habe Spanisch gelernt vorher und ich war zweimal in Spanien, um einen Sprachurlaub zu machen und habe schon ein paar Jahre lang hier bei der Volkshochschule einen Kurs gemacht. Und ja, und das hat mir gereicht, um am Anfang da so ein bisschen mich nicht ganz verloren zu fühlen. Und die Schule hat aber dann auch angeboten, privaten Unterricht zu nehmen. Also ich habe die ganze Zeit über, habe ich immer noch mal privat mit einer Lehrerin zusammen Spanisch gelernt, ja.
Und jetzt ist es besser geworden nochmal?
Ah ja.
Wie unterscheidet sich denn eigentlich das Klima innerhalb des Landes? Wie weit muss man fahren, um Unterschiede überhaupt zu spüren? Das ist ja auch so ein Ding da.
Also das ist, glaube ich, das ganz Besondere in Ecuador, dass diese unterschiedlichen Klimazonen auf ganz engem Raum sind. Also wenn man so, sagen wir mal, von Osten bis Westen anfängt, kommt ja zuerst im Osten der Dschungel. Und da ist es halt immer warm, also da, dieses tropische Klima, immer warm und feucht. Also wenn man unter der Dusche rauskommt, braucht man sich gar nicht abzutrocknen, weil man ist gleich wieder nass. Und dann geht man in die Anden hoch, also wirklich bis knapp 6000 Meter. Da kann man bis 5000 Meter, kann man so als, würde ich mal so sagen, als Normalverbraucher hoch. Da ist es natürlich dann kalt und ja, so ein raueres Klima. Und dann kann man wirklich dann zur Küste runterfahren und da ist es dann wieder ganz heiß und in der Regenzeit geht da immer ein schöner Wind, sodass es da ganz gut auszuhalten ist. Und in Guayaquil, wo ich gewohnt habe, ist eine Stadt, muss man sich vorstellen, so ein bisschen von der Küste so entfernt wie Hamburg vielleicht. Der Guayas, der Fluss, hat ein großes Delta, ist eine Hafenstadt. Und da ist es wirklich mega heiß und mega, ja, schwül das ganze Jahr über.
Sie haben in Guayaquil, die größte Stadt Ecuadors, gelebt. Wie genau haben Sie dort gewohnt?
Wir haben da in einem ganz normalen Haus, in einer ganz normalen Straße gewohnt, also nicht in so einer abgeschlossenen Siedlung. Und ja, das war auch etwas, was jetzt nicht so üblich ist. Also die meisten Kollegen hätten sich da nicht so wohl gefühlt oder haben viel auch in diesen Urbanisation heißt das, ne? In diesen Siedlungen gewohnt. Und man muss sich die Stadt so vorstellen, dass da wirklich Stadtviertel sind. Jetzt dieses Stadtviertel, in dem wir gewohnt haben, das war so ein Stadtviertel, was als sicher galt. Aber man kann wirklich sagen, so das Stadtviertel, was daran angegrenzt hat, war direkt das Armenviertel. Und ja, so ist die Stadt wirklich so eingeteilt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man natürlich in dieser Idylle, sage ich mal, lebt, andere Dinge anfängt anders zu sehen oder zu schätzen. Was haben Sie denn zu schätzen auch gelernt während Ihrer Reise oder in der Zeit, wo Sie da gewohnt haben?
Auf alle Fälle genug zu essen zu haben. Das ist was, ja.
Oder? Weil Sie gemerkt haben, dass in anderen Vierteln oder zumindest auf der anderen Seite bei der armen Bevölkerung es wenig gibt.
Also Sicherheit gibt es da halt wenig. Mhm. Also ich denke mal, das ist so, ja, das ist einfach ein riesengroßer Kontrast zwischen den Leuten, die von der Hand in den Mund leben. Und davon gibt es wirklich irrsinnig viele in Ecuador. Und auch die zum Beispiel packen die Obst in so Tütchen ab und immer so zu $1. Also Ecuador hat ja Dollar als Währung, also immer alles für $1. Und wenn man, die kommen dann zum Beispiel, wenn die Ampel rot ist, laufen die dann rum mit ihren Tütchen und man macht dann die Scheibe runter und gibt dem $1 und ohne irgendwie große Kommunikation. Und das ist wirklich, also wenn ich an die Leute jetzt denke, da fahren jetzt halt wenig Autos, die in was, oder wo ihnen was abgekauft würde. Ja, das habe ich schon sehr zu schätzen gewusst, so in dieser komfortablen Situation zu sein, mir keine Sorgen zu machen. Oder auch zu wissen, wenn ich mal krank würde, könnte ich zum Arzt gehen. Und ja.
Wir hören uns jetzt hier bei SWR 2 Tandem einen Song an, der bei YouTube fast 1,5 Milliarden Aufrufe hat. Dieser Song heißt Corazón von Maluma und Nego do Borel. Haben Sie sich gewünscht, Frau Brassus? Mhm. Warum?
Seine Musik gefällt mir einfach. Also es ist so, dieses Reggaeton ist sehr verschrien sozusagen. Also manche finden das total toll, aber die so gebildete Ecuadorianer finden, man muss den oder man darf den gar nicht mögen, weil er so sexistisch ist. Es geht natürlich immer um schöne Frauen, es geht immer um Sex und es geht immer um diese Seite des Lebens. Und ich sehe aber auch, wie die Menschen von dieser Seite des Lebens so viel Kraft und Schwung und da wird bekommen und ja, es wird immer viel gesungen und immer viel, ja, Musik hat einfach einen hohen Stellenwert. Und der Maluma war auch in Guayaquil und hat ein Konzert gegeben und für mich ist das wirklich sowas, was die Lebensfreude da widerspiegelt. Mais quiero aprender.
Maluma und Corazón, also das Herz, haben wir gerade gehört. Den Künstler hatten Sie sich gewünscht, Frau Brassus. Und Sie haben gerade in unserem Gespräch, als die Musik lief, gesagt, dass alle Männer vor allem bei diesen Songs beispielsweise tanzen. Das ist ganz anders, als bei uns in Deutschland der Fall ist. Mhm. Wie haben Sie dieses Tanzen dort erlebt, in Ecuador?
Also Tanzen ist so ein natürlicher Ausdruck von Lebensfreude. Und ich kenne es von Deutschland eben so, dass, wenn man auf einer Fete ist, tanzen oft auch nur die Frauen miteinander. Und die Männer sind mehr so, ja, ins Gespräch vertieft oder so. Und in Ecuador ist das anders. Wahrscheinlich nicht nur in Ecuador, aber da habe ich ja eben gelebt. Und da ist es wirklich so, dass alle Männer, ich sag jetzt mal alle Männer, es gibt jetzt sicher den einen oder anderen, der nicht tanzt, aber in aller Regel ist es wirklich so, dass die Männer tanzen und das ist einfach eine ganz schöne Atmosphäre. Also nicht nur jetzt bei diesem Reggaeton, sondern auch bei Salsa oder Bachata. Also das ist für die auch ganz normal, dass sie dann die Führung übernehmen und einen da durch die Gegend schwenken.
Wo hören denn dort die Menschen überhaupt Musik? Ist das auch wie bei uns im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder läuft sie eher öfter auch mal in der Straße? Wie haben Sie das erlebt?
Eigentlich überall. Also zum Beispiel bei uns im Lehrerzimmer auch. Also am Nachmittag, ja, wenn die Schüler weg waren und viele sind dann noch da geblieben, weil man Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet haben, ist es ganz normal, dass die auf ihrem Handy die Musik spielen und dass da auch getanzt wird, auch wenn mal ein Geburtstag gefeiert wird, ist immer Musik dabei. Auch in den, wenn man so in die Kneipe geht, ist eigentlich immer und immer steht irgendjemand spontan auf und fängt an zu tanzen.
Was ja auch oft das Schönste an anderen Ländern ist, also wenn man gerne isst und kocht, jedenfalls, ist die Küche. Mhm. Was empfehlen Sie uns denn heute fürs Abendessen?
Heute ist ja nicht so warm. Also Ecuador hat regional ganz verschiedene Küchen. Und ja, zum Beispiel in Manabí, das ist so in der Mitte von Ecuador, da macht man ganz viel mit Soße aus Erdnussbutter. Und ja, ganz viel Fisch, also Fisch mit Soße in Erdnussbutter, der dann so ummantelt ist, wie so ein, ich glaube, man würde so ähnlich wie so eine Riesenkrokette, und da ist da Fisch mit dieser Soße drin. Das schmeckt wunderbar. Kann man sich vielleicht jetzt so nicht vorstellen, aber...
Ja, ist aber mal ein bisschen aufwendig.
Ja.
für die Küche jetzt mal eben Abendessen kochen. Mhm. Also wahrscheinlich nehmen sich die Menschen da auch richtig Zeit fürs Essen, oder? Und fürs Kochen.
Ja, die ärmere Bevölkerung auf jeden Fall. Und in Ecuador ist es ganz... ganz gang und gäbe, dass wenn man ein bisschen besser situiert ist, dass man dann eine Empleada hat, also eine Hausangestellte, und die macht dann alles, die kocht dann auch.
Okay, das kenne ich nur aus lateinamerikanischen Soaps.
Nee, das ist da echt so.
Bestimmt ist dort aber auch nicht alles nur rosarot. Die sozialen Unterschiede in Ecuador, auch laut UNICEF, sind recht groß, wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern. Sie haben auch einiges schon erzählt. Wie haben Sie diese sozialen Unterschiede konkret wahrgenommen?
Also ganz konkret würde ich jetzt mal bei meiner Arbeit anfangen. Ich bin ja von Deutschland geschickt und sozusagen eine Programmlehrkraft aus Deutschland und habe mein Gehalt weiter von Deutschland bekommen. Und die Schule hat mir so einen Bonus noch gezahlt, einen Auslandsbonus. Und man muss ganz ehrlich sagen, also das, was meine ecuadorianischen Kollegen bekommen haben, war nur dieser Bonus. Zum Beispiel.
Darf ich fragen, wie viel das so ungefähr ist?
Also
der Bonus, das, was Sie, die Menschen dort bekommen?
Ja, das waren so $800. Und das heißt, meine ecuadorianischen Kolleginnen und Kollegen haben diese $800 als reines Gehalt. Es gab dann vielleicht noch ein bisschen mal einen Aufschlag, wenn man Klassenlehrer noch geworden ist oder so, für eine besondere Leistung. Und das war schon sehr gut bezahlt. Also diese $800 sind wirklich, knapp $400 sind ja Mindestlohn in Ecuador. Und da haben meine Kollegen sich schon sehr gut bezahlt gefühlt. Dann gibt es noch mal Unterschiede, wenn man zum Beispiel aus Deutschland kommt und macht einen Vertrag mit der Schule, ohne dass man jetzt Programmlehrkraft ist, dann verdient man vielleicht so 2.000. Und das ist wirklich, das ist einfach ein riesengroßer Unterschied.
Die sozialen Unterschiede, die führen natürlich auch wahrscheinlich irgendwo zu Ab- und Ausgrenzung. Gibt es da sowas? Also, dass die Menschen einfach ausgegrenzt werden und an einem Leben, das sie zum Beispiel dort hatten, nicht teilnehmen können?
Jetzt sag mal, innerhalb von unserem Kollegium war das nicht, dass hier irgendjemand deswegen ausgegrenzt wurde. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn zum Beispiel jemand in eine schwierige Situation geraten ist, zum Beispiel bei einer Kollegin ist der Mann schwer verunglückt, hatte einen schweren Motorradunfall. Und da war auch ganz klar, die kann niemals bezahlen, was die Krankenhauskosten sind. Dann hat so die Sprecherin von unseren Kollegen hat dann einfach in den Chat geschrieben, also wir haben jetzt besondere Situation, und dann bezahlt jeder irgendwas und das wird gesammelt. Oder von Hausmeister ist die Frau gestorben und da war der alleine mit seinem Kind, und da haben wir auch gesammelt und da gibt jeder alles, was er geben kann.
Wie beeindruckt waren Sie von dieser Hilfsbereitschaft?
Das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das hier ja gar nicht so ist, weil hier einfach man geht davon aus, jeder hat genügend zum Überleben. Und auch unser System ist ja auch so geregelt, dass jeder eine Krankenversicherung hat. Und wenn hier jemandem was passiert, auch wenn er nicht so gut verdient, kann er zum Arzt gehen und sich behandeln lassen.
Und vielleicht haben Sie ja auch da gemerkt, dass die Menschen ganz bestimmte Verhaltensweisen haben, die immer wieder vorkommen. Sie haben das ja über die Jahre jetzt vielleicht gesehen. Also es gibt ja so manche Sachen, habe ich mal gehört, dass zum Beispiel die Ecuadorianer immer alles dreimal sagen.
Ah ja.
Stimmt das?
Das stimmt wirklich. Wenn man was erklärt haben möchte, bekommt man das in dreifacher Ausführung. War natürlich bei mir am Anfang, als ich das Spanisch lernen wollte, ganz günstig, weil man bekommt es auch dreimal auf verschiedene Arten gesagt, aber immer der gleiche Inhalt. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, man kann nicht zugeben, wenn man was nicht weiß. Also wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt, wird man von jedem, den man fragt, woanders hingeschickt, aber keiner sagt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Woran liegt das?
Weiß ich nicht.
Die möchten also keine Fehler machen oder das nicht kann, zugeben, dass sie etwas nicht wissen.
Ja, vielleicht ist es aber auch so, die wollen ja gerne helfen und hilfsbereit sein. Und vielleicht können sie es auch nicht aushalten, jetzt mal keine Auskunft geben zu können. Was ich auch ganz witzig fand, war die Polizei in Ecuador. Also zum Beispiel, wenn wir verreist sind und dann hatte meine Vermieterin zum Beispiel gesagt, oh, an Silvester soll man bitte nicht von A nach B fahren oder an Weihnachten auch nicht, weil das sind immer die Tage, an denen die Polizisten auch ein bisschen mehr Geld brauchen. Und dann wird man gefilzt und die finden immer irgendetwas, was es berechtigt, irgendeine Strafgebühr zu bezahlen. Ja, das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Also, ja, dass man die Polizisten dann eben auch an ihrer Eitelkeit packen kann und sagen, ja, ihr Kollege, der hat mich da eben ganz schön abgezockt, aber sie sehen aus wie, also sie sind doch bestimmt ein ganz ehrlicher Mensch, also so ihre Augen und so. Und das sind ja auch geschmeichelt und lassen einem ziehen.
SWR 2 Tandem. Heute mit Heike Brassus. Sie ist aus Deutschland nach Ecuador zum Arbeiten gegangen und Sie haben dort Deutsch unterrichtet. Welche Kinder in welchem Alter haben dann ihre Leistungen in Anspruch genommen?
Das waren jüngere Kinder. In Guayaquil hat die deutsche Schule 2 Standorte. Und in diesem Standort, in dem ich gearbeitet habe, das ist sozusagen der neue Sitz, der jetzt erst hochgezogen wird. Als ich anfing, waren die Ältesten in der 8. Klasse, jetzt halt eben in der 11. Klasse. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass irgendwo ein deutscher Hintergrund ist, also dass der Opa noch deutsch ist oder irgendein Verwandter. Aber deutsche Eltern haben wir zum Beispiel jetzt im Augenblick gar keine.
Waren Sie da die einzige Deutschlehrerin oder waren da noch viel mehr aus Deutschland?
An unserem Sitz war ich die einzige oder bin ich die einzige aus Deutschland Gesendete. Und wir haben dann noch 2 Kollegen oder Kolleginnen, die aus Deutschland kamen und noch 2 weitere. Also sind wir ganz ein kleines Kollegium von Deutschlehrern.
Wie wird man da eigentlich als Ausländerin, sage ich mal, wahrgenommen?
An der Schule oder?
Fangen wir mit der Schule an, genau.
Alle sind wahnsinnig freundlich, irrsinnig freundlich und sind sehr interessiert auch an der Kultur. Einige von den Kollegen haben auch jetzt angefangen, Deutsch zu lernen, weil das so ein bisschen stelle ich mir das vor wie Corporate Identity. Also wenn ich schon an der deutschen Schule unterrichte, dann möchte ich auch ein bisschen was von der Sprache lernen. Mhm. Zum Beispiel, was ich ganz lustig finde, ist, die Schüler sagen immer, Frau, oder wenn der Unterricht zu Ende ist, ciao, Frau. Also ich glaube, das kommt einfach von Senora, von diesem spanischen.
Senora.
Ja, und so sagen die halt jetzt Frau. Und man wird wirklich sehr, sehr freundlich wir sind sehr freundlich aufgenommen worden.
Mhm. Erzählen die Schülerinnen und Schüler dort, dass sie auch mal nach Deutschland wollen?
Einige ja. Und es gibt auch mehrere Schüleraustausche, in denen die Schüler wirklich nach Deutschland kommen und hier auch längere Zeit bleiben, auch unter Umständen auch mal 3 Monate hier bleiben. Und das wird schon sehr gefördert von der Schule und die sind sehr begeistert. Also die Schüler sind zum Beispiel sehr beeindruckt von unseren Jahreszeiten. Sowas gibt es ja in Ecuador nicht. Und jetzt, das war auch letzte Woche, war das beim Online-Unterricht, hat ein Schüler gefragt, gell, jetzt ist in Deutschland Frühling. Und das ist irgendwie fand ich irgendwie ganz toll. Ja, für uns sind ja Jahreszeiten sowas Normales.
Ja.
Und das finden die echt spannend. Oder Skifahren, dass es Schnee gibt, so zum Skifahren.
Ganz zu Anfang haben Sie auch gesagt, dass Ihr Sohn dabei war, Ihr jüngster Sohn. Da war er 11 und jetzt ist er fast 14. Wie war das alles für ihn, diese Zeit?
Für ihn war es ja jetzt so, dass er gar kein Spanisch konnte. Der hatte so 4 Wochen vorher, hat er hier Spanisch so beigebracht bekommen. Mhm. Und die Frau, die ihm das beigebracht hat, hat das irrsinnig gut gemacht, nämlich gar nicht kindgerecht, sondern sie hat ihm so ein Skelett gegeben. Wie funktioniert die spanische Sprache? Wie werden Verben korrigiert? Wie werden Wörter ausgesprochen? Und das hat ihm unheimlich geholfen, sich sehr schnell da zurechtzufinden. Und es war so, dass wir in dem Ortsteil gewohnt haben, in dem der Hauptsitz der Schule war. Und mein Sohn ist auch dort zur Schule gegangen. Und ich hatte dann schon jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nach Verkehrslage, zu fahren, um zu meinem Standort zu gelangen. Und er hat dann relativ selbstständig das relativ schnell gemacht. Wir haben ein Fahrrad gekauft und ja, der ist, glaube ich, ins tiefe Wasser geschmissen worden und hatte schwimmen gelernt.
Ja. Für wen war denn der Abschied schwerer, als Sie dann zurückkehren mussten nach Deutschland?
Das weiß ich nicht. Das war ja alles so, also für meinen Sohn, er kam ja schon jetzt im Februar zurück mit meinem Mann. Für die war das ja sowas Geplantes und er hatte innerlich auch die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Und von daher war das für ihn mehr so eine runde Sache. Und für mich, ich bin so ohne Abschied gegangen. Also von daher habe ich immer so das Gefühl, ich gehe da nochmal zurück und mache das noch mit dem Verabschieden.
Also die Zeit in Ecuador ist noch nicht vorbei für Sie?
Nö, es sind ja auch noch ein paar Sachen da.
Was fehlt Ihnen denn gerade am meisten? Was vermissen Sie vielleicht?
Mir hat das Klima sehr gut gefallen. So, ja, so zu wissen, ah, ich könnte am Wochenende zum Strand. Das ist schon so was, was ich vermissen werde, ja.
Gibt es denn dennoch irgendein bestimmtes Reiseziel, was Sie jetzt noch im Hinterkopf haben? Wo möchten Sie als nächstes hin?
Ich würde ganz gerne mal nach Norwegen.
Mhm. Ja. Ach, nochmal was komplett anderes.
Ja, Norwegen würde mich total interessieren.
Da ist das Wetter ja nicht so, also nicht Ihr Lieblingsklima.
Nein, aber das ist wirklich so eine Gegend, die mich sehr, sehr interessieren würde. Also als mein Sohn in Chile war, hat er auch im chilenischen Sommer als Wanderführer in Patagonien gearbeitet und da habe ich ihn besucht und wir sind zusammen gewandert. Und da habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt, da habe ich gedacht, ah, hier unten, so ganz im Süden von Südamerika, so ist es bestimmt im Norden von Europa. Und so die Häuser, wie die gebaut waren und die Menschen, wie sie auf mich gewirkt haben, da habe ich so gedacht, ja, da möchte ich gerne mal hin.
Schön, das war SWR 2 Tandem heute mit Heike Brassus, Heilpraktikerin aus Baden-Baden, die 2,5 Jahre als Deutschlehrerin in Ecuador gearbeitet hat. Vielen lieben Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank für das Interview.